Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bevor ich zur Lesung komme, möchte ich, liebe Geschwister, gerne auf den weltweiten Gebetstag für verfolgte Geschwister eingehen. Und ich finde, der Herr hat wieder perfekt geführt, dass ich über dieses Thema sprechen darf und im Anschluss noch der Bruder aus Russland einen Missionsbericht geben wird und natürlich unser Bruder Peter Tövs, der dann für die verfolgten Geschwister, der sich da durch die Bibelmission sehr engagiert, dass er dann im Anschluss eine Predigt halten darf. Und anlässlich des weltweiten Gebetstags von Open Doors möchte ich euch gerne über die verfolgten Geschwister aus Myanmar und Nicaragua ja informieren, damit wir um ihre Umstände Bescheid wissen und dass wir auch wissen dürfen, dass wir sie im Gebet tragen können und sollen. Ja, mehr als 380 Millionen Christen werden weltweit ihres Glaubens intensiver Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt. Ich beginne dann mit Myanmar, das Land mit knapp 55 Millionen Einwohnern, und davon sind 8,7%, also 4,7 Millionen Christen. Die Mehrheit der Bevölkerung ist ja buddhistisch geprägt. In Myanmar tobt seit Jahren ein Bürgerkrieg. Das Militär, das durch einen Putsch die Macht an sich gerissen hat, greift gezielt Christen und Kirchen an, weil es in ihnen die Unterstützer der Rebellen vermutet. Zehntausende wurden bereits aus ihrem Zuhause vertrieben und Konvertiten erleben zudem starken Druck durch ihr Umfeld und extremistischen Gruppierungen. Und hinzu kam am Anfang des Jahres noch ein schweres Erdbeben, ja, das die Lage weiter verschlechtert hat. Ein Zitat von einem Pastor: Auch wenn wir manchmal verzweifelt sind, wissen wir, dass Jesus bei uns ist. Er hat uns bis jetzt bewahrt und wir können ihm weiterhin dienen. Jeden Abend beten wir als Familie zusammen und bitten Gott um Kraft. Und jetzt Nicaragua, der Staat in Mittelamerika mit etwa 7 Millionen Einwohnern. Interessant ist, davon sind 94,8% Christen, und trotzdem werden die Christen, die sich gegen die Regierung stellen, die immer diktatorischer wird, und sich gegen Missstände äußern, diese werden dann eingeschüchtert, schikaniert, angeklagt, inhaftiert, enteignet und mit Gewalt bedroht. Kritik an der Regierung wird nicht geduldet. Kinder werden in der Schule indoktriniert, gezwungen, Fahnen zu tragen, die das Regime preisen. In den letzten Jahren sind zahllose christliche Organisationen verboten und Geistliche aus dem Land ausgewiesen worden. Zitat von einer Christin: Wir leben in ständiger Angst, wir haben keine Freiheit. Deshalb, liebe Geschwister, ja, lasst uns täglich an unsere verfolgten Glaubensgeschwister gedenken, für sie beten, und wir dürfen sie auch finanziell unterstützen. Wir dürfen aber auch dankbar für solche Organisationen sein, die sich um verfolgte Geschwister kümmern und diese nicht vergessen. Dann kommen wir jetzt zur Lesung aus dem Johannesevangelium, Kapitel 4. Die Verse 31 bis 38. Hier geht es um das weiße Erntefeld. Inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen: Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander: Hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte, und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr: Der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, danke, Vater im Himmel, dass wir ja Sonntag für Sonntag uns freimütig und gemeinsam treffen dürfen und du jetzt in unserer Mitte bist. Ja, wie wir vorhin gehört haben, unsere Geschwister in Nicaragua, in Myanmar, aber auch weltweit leiden täglich. Ja, so beten wir gemeinsam für sie, ja, dass du ihnen durch dieses Leid hilfst, sie stärkst und sie trotz dieser Gefahr weiterhin dir treu dienen können. Versorge sie doch bitte mit allem, ja, was sie benötigen und schenke den Pastoren und den Gemeindeältesten trotz des immensen Drucks weiterhin ganz viel Mut, Weisheit und Leitung. Natürlich sollen wir auch für die Verfolger beten, ja, für die Extremisten, die, ja, dass du ihnen begegnest und sie durch den Heiligen Geist ja zu dir ziehst, ihre Herzen bewegst und sie erkennen lässt, dass sie in dieser Hinsicht auf der falschen Seite sind. Ja, stärke sie in der Hinsicht, dass sie wirklich auf die Suche gehen, dass sie sich nicht einschüchtern lassen von ihren Familienmitgliedern. Und auch lege ich dir unserem Bruder hin, Peter Töfs, der die heutige Predigt halten wird, aber auch den Missionar aus Russland, Valerie Podpovitny, ja, dass du sie jetzt leitest, dass du sie führst und dass ihre Worte, die sie haben, dass sie uns ja bewegen und dass wir daran erkennen, dass wir es trotzdem gut haben dürfen in diesem Land. Dir sei Lob und Dank. Amen.
Ich möchte den Predigttext aus Johannes Evangelium Kapitel 5, Verse 1 bis 9 lesen. Evangelium nach Johannes, Kapitel 5, Verse 1 bis 9. Und da heißt es: Danach war ein Fest der Juden, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt, und der 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen daliegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Soweit der Bibeltext. Ja, es ist eine sehr bekannte Geschichte. Die Kinder hören sie in den Kinderstunden, Sonntagsschulen. Oft wird auch über diesen Text gepredigt. Und was mich in dieser Geschichte beeindruckt, ist etwas, was Jesus tut, was die Jünger verblüfft hat. Ganz im ersten Vers heißt das: Danach war ein Fest der Juden. Wenn wir jetzt an Feste der Juden denken, so kommen bei uns immer wahrscheinlich dann die Bilder oder die Vorstellung: Das Volk Israel zieht hinauf nach Jerusalem, vor dem Tempel versammeln sich Menschen und beten Gott an, führen verschiedene Opfer durch und freuen sich. Ein Fest ist ein Freudenfest. Und dort, es steht hier nicht drin, welches Fest es war, aber die Menschen, die sind mit Freuden, mit Sicherheit nach Jerusalem gezogen, und so war auch Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Und dadurch, dass die Jünger auch anerkannten und erkannten, dass Jesus der Messias war, war natürlich ihr Wunsch mit Sicherheit, dass der Messias im Volk bekannt wird. Denn sie glaubten daran, dass Jesus derjenige ist, der sie von der Sklaverei der Römer befreit, der sein Reich aufrichten wird. Und vielleicht haben sie sich jetzt auch gedacht, dass Jesus hier ja etwas tun wird, dass die Menschen ihn erkennen können und ihm nachfolgen. Und so sind sie mit ihm unterwegs dort, und in Jerusalem dort angekommen, passiert etwas, was die Jünger gar nicht gedacht haben. Jesus geht an dieser Feststimmung, also den Leuten, die zum Fest gekommen waren, einfach vorbei. Jesus geht mit seinen Jüngern weiter weg, wahrscheinlich weiter weg vom Tempelplatz, wo die meisten Leute da waren, und fragen sich, okay, was ist jetzt los? Jesus macht etwas ganz Besonderes und er sagt, wir gehen jetzt nicht dorthin, wo alle Menschen sind. Ich würde mich dann die Frage stellen, Jesus, warum? Denn jetzt dort sind doch die Menschen, die gerade wichtig sind. Die wichtigen Leute aus ganz Juda sind da. Die Priester, die Gelehrten, die Pharisäer. Und ihnen kannst du doch zeigen, dass du der Messias bist. Und sie werden dir nachfolgen. Nein, Jesus macht das was ganz anderes. Er geht mit seinen Jüngern woanders hin. Und er geht zu diesem Teich, der Bethesda heißt. Und sie beobachten Jesus. Was macht Jesus? Jesus fängt an, mit dem einen und dem anderen dort zu sprechen. Und dann erkundigt er sich und bleibt bei jemandem stehen. Und was mich noch mehr verblüfft, ist die Frage, die Jesus dort stellt. Denn was war das für ein Ort? Das war ein Ort, an dem eine große Menge, nicht eine kleine Menge, sondern eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten war. Es war ein Krankenhaus, oder? Ein Krankenhaus, vielleicht ein Hospiz, ein Altersheim, Pflegeheim. Menschen, die auf etwas gehofft und gewartet haben. Aber ehrlich gesagt, mit ganz schwacher Hoffnung. Denn es war ein Ort neben dem Tempel, und zwar in der Zeit, in der Menschen gefeiert haben. Es war ein Ort, wo Menschen hier abgestellt wurden und man ihnen gesagt haben, hier, da ist das Wasser, wenn es sich anfängt zu bewegen, Abmarsch da rein. Wenn du als Erster da bist, wirst du gesund. Und hier steht nichts davon, dass sie begleitet wurden von Krankenschwestern, von Pflegepersonal, von Angehörigen, sondern die waren dort ganz allein. Die waren abgestellt. Es waren Menschen, wahrscheinlich, die fast gar keine Hoffnung mehr haben. Und eine große Menge. Es waren Menschen, die auf diese Bewegung warteten. Und jeder hoffte, wenn sich das Wasser jetzt bewegt, bin ich als Erster da. Und zu diesen Menschen kommt Jesus, und seine Jünger stehen da und denken, was sollen wir hier? Was sollen wir hier? Jesus, dort oben, da am Tempelberg, Da an dem Tempel sind die ganzen Führer Israels. Denen kannst du dich zeigen und dann kannst du deine Herrschaft antreten. Aber er spricht jetzt mit diesen Kranken. Und dann, was mich noch ganz verwundert, schon gesagt, ist die Frage, die er da stellt. Die Frage zu diesem Menschen, der 38 Jahre in seiner Krankheit liegt und hier wahrscheinlich gar keine Hoffnung mehr hat. Und ihn fragt er: Willst du gesund werden? Sind wir doch mal ehrlich, wenn wir heute in ein Wartezimmer eines Arztes kommen oder ins Wartezimmer in der Notaufnahme und die Frage stellen: Wollt ihr gesund werden? Also man schmeißt uns doch raus, oder? Also diese Frage stellt man da nicht. Also das gehört sich nicht, dort solch eine Frage zu stellen. Weil die Menschen gehen zum Arzt, weil sie krank sind, weil sie gesund werden wollen. Wir suchen einen Arzt, eine Klinik auf, damit wir gesund werden können. Warum stellt Jesus diese Frage? Gerade mal unter diesen Leuten. Das ist nicht verständlich. Ich denke, die Jünger haben sie auch gewundert. Gedacht: Meister, schau dir doch die Leute an. Die sind alle krank. Und die sind gerade hier, weil sie gesund werden wollen. Weil sie noch einen kleinen, kleinen Funken Hoffnung haben, dass sie durch dieses Wasser gesund werden. Und als ich weitergelesen habe, hat mich die Antwort dieses Menschen berührt. Das, was dieser Mensch hier, Jesus, antwortete, darf uns nicht kalt lassen. Er sagt: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Wenn ich es selbst versuche, so ist schon ein anderer da. Was will dieser Mensch mit dieser Aussage uns mitteilen? Was möchte dieser Mensch mit dieser Aussage mir persönlich heute mitteilen? Ich habe keinen Menschen, der mir hilft. Ihr Lieben, drei Dinge, die ich aus diesem Satz für mich entnehme. Er sagt: Ich habe keinen Menschen, der mir hilft. Ich kann gar nichts. Ich bin angewiesen auf Hilfe. Er sagt damit: Egal, meine Anstrengungen reichen nicht, um gesund zu werden. Ich bin hilflos, komplett. Ich bin abhängig und es ist keiner da. Ich kann nichts. Er bekennt seine Ohnmacht. Er bekennt, dass er hilflos ist. Er zeigt, dass er eigentlich am Boden ist. Keine Hoffnung. Überhaupt keine Hoffnung. Das Zweite. Er sagt: Ich habe keinen Menschen, der mir hilft. Ich bin hier allein gelassen. Dieser Mensch hatte vielleicht Angehörige, denn 38 Jahre zurück war er wahrscheinlich ein junger Mann, der gesund war. Denn wir lesen später, Jesus spricht mit ihm und sagt ihm: Geh, sündige hinfort nicht mehr, damit mit dir nichts Schlimmeres widerfährt. Irgendetwas in seinem Leben hat er angestellt. Und Gott hat ihn dafür bestraft. Die Krankheit war dafür die Folge. Er war ein junger Mann. In der Blüte seines Lebens. Vielleicht war er reich. Aber nach einer Zeit, wo er krank ist, 38 Jahre später, ist er ganz allein. Vielleicht hat seine Familie es satt gehabt, sich um ihn zu kümmern. Wir haben gesagt, du, 38 Jahre, ständig mit dir und hin und her und alles. Wir haben unser ganzes Geld ausgegeben. Wir haben alles investiert, damit du gesund wirst. Und jetzt reicht es einfach. Wir können nicht mehr. Wir wollen auch mal dort beim Fest dabei sein, statt uns mit dir abzumühen. Wir wollen auch ganz normal, wie alle Menschen, leben. Wir wollen ganz normal Geburtstage feiern. Wir wollen ganz normal in Urlaub fahren. Wir wollen einfach mal ganz normal die Zeit genießen. Wir sind es müde und satt. Wir bringen dich hierher und hier kannst du warten, bis das Wasser sich bewegt. Vielleicht hat er gar keine Angehörigen mehr. Vielleicht sind sie alle schon gestorben. Und irgendein netter Nachbar hat gesagt, du, weißt du was, du tust mir so leid. Ich stelle dich hier ab und da hast du Hoffnung. Er sagt, ich habe keinen, der mir hilft. Wisst ihr, in einer Gemeinschaft der Menschen, die das gleiche Leid erleben, gewinnt man Freunde, oder? Geteiltes Leid ist halbes Leid. Wenn Menschen gemeinsam die Zeit verbringen, gemeinsam krank sind, sich unterhalten, so kann man sich verstehen, oder? Und ich denke, die Menschen, die dort da lagen, die haben sich gut verstanden. Die waren alle alleingelassen worden. Alle haben irgendwelche Krankheiten gehabt, die haben sich unterhalten, wunderbar alles. Übrigens, der Name Bethesda, was bedeutet er? Wie wird er übersetzt? Der wird übersetzt Haus der Barmherzigkeit. Und wenn die miteinander die teilen, erzählen sich ihre Geschichten und erzählen, wie es früher mal war, ne, und dann hat einer mit dem anderen Mitleid. Und wenn das Wasser anfängt, sich zu bewegen, was geschieht in diesem Ort? Was passiert? Da steht jeder auf und sagt, oh, warte mal, du bist am längsten krank, komm, steig du als Erster. Oder? Nein, dieser Mann sagt, wenn das Wasser sich bewegt, alle rennen über mich, um als Erster da zu sein. Haus der Barmherzigkeit. Welche Barmherzigkeit haben die Menschen dort erlebt? Solange das Wasser still ist, da sind wir alle barmherzig miteinander. Aber je wehe, es geht da um mich, ich habe einen Gewinn dadurch, da wird alles vergessen. Mein liebster Freund ist mir egal, ich steige über ihn drüber. Und vor einigen Jahren gab es eine Love Parade und da war der Zug und da waren zwei Mauern dazwischen und da ist Panik ausgebrochen. Vielleicht habt ihr diese Nachrichten gehört und da sind viele Menschen gestorben, weil sie einfach zu Tode zertrampelt wurden. Ich denke, so ein Zustand, ähnlicher Zustand war damals in diesem Haus der Barmherzigkeit. Da hat jeder an sich gedacht. Und dieser Mann sagt, ich habe keinen, der mir hilft. Niemanden. Meine Angehörigen nicht. Hier, meine Freunde hier nicht. Schon gar nicht die da oben rumfeiern. Die Gesellschaft. Die kümmern sich um uns gar nicht. Ist uns sowas bekannt? Leben wir nicht auch in so einer Gesellschaft, wo Menschen, die uns zur Last fallen, einfach irgendwo abgestellt werden? Unsere Pflegeheime sind voll davon. Er sagt, ich habe keinen. Es ist eine Anklage an unsere Gesellschaft. Es ist die Anklage an die Gesellschaft damals. Es ist die Anklage an unsere heutige Gesellschaft, dass wir uns Menschen nur um uns kümmern. Dass es uns gut geht, dass wir guten Urlaub haben können, dass wir gut sitzen können, feiern können. Aber es gibt andere, die keine Hoffnung haben. Ein drittes, was dieser Mann sagen möchte. Er sagt, ich habe keinen, der mir hilft. Aber wenn du mir diese unlogische Frage stellst, dann hast du wahrscheinlich etwas im Hinterkopf. Du stellst ja nicht umsonst diese Frage an diesem Ort. Diese Frage erübrigt sich eigentlich, wenn man den Ort anschaut. Ich glaube, dieser Mann hat in der Frage Jesus Hoffnung geschöpft. Ich glaube, dass seine Augen angefangen haben zu blinzeln, zu glänzen, weil er mit Sicherheit die Hoffnung gehabt hat, dass Jesus ihm helfen möchte, weil er stellt nicht umsonst diese Frage. Er hat nicht umsonst einfach die Menschen irgendwie gefragt und kommt zu mir. Er hat keinen anderen gefragt. Er hat auch nicht in die Runde gefragt, sondern er fragt mich persönlich: Willst du gesund werden? Ich habe mir mal vorgestellt, was dieser Mann denken könnte. Also ich würde denken, weißt du, wenn du mich schon so fragst, dann bist du gekommen, um mir zu helfen. Dann kannst du, wenn das Wasser, wartet mal hier, bis das Wasser sich bewegt. Und wenn das Wasser sich bewegt, sagst du deinen Begleitern, die sollen hier eine Mauer errichten. Und wenn die ganze Meute ins Wasser stürmen möchte, halten sie sie ab. Und du nimmst mich in den Arm und bringst mich ins Wasser. Das wäre meine Vorstellung. Ich weiß nicht, was dieser Mann gedacht hat, wie Jesus ihm helfen könnte. Vielleicht dachte er, ey, kennst du vielleicht einen Therapeuten, einen Mediziner, einen Arzt, der was Neues erfunden hat, um mir zu helfen? Ist egal, was er gedacht hat. Er hatte Hoffnung. Und Jesus sagt zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh. Jesus heilt ihn. Jesus gibt ihm das, was ihm keiner geben konnte. Er ist derjenige, der ihm helfen konnte. Ihr Lieben, das ist ein Aufruf für uns. Zu mir hat diese Geschichte gesprochen: Mach deine Augen auf. Du lebst in einer Welt, wo du vielleicht feiern gehst, wo du sehr gemütlich im Gottesdienst sitzt, wo du vielleicht eine gute Zeit mit deiner Familie verbringst. Es gibt Menschen in deiner Umgebung, um dich herum, deren Seele schreit: Ich habe keinen, der mir hilft. Es kann mein Nachbar sein, der seine Arbeit verloren hat. Es können Nachbarskinder sein, deren Eltern sich gerade scheiden lassen. Es ist jemand da, der seinen Liebsten gerade verloren hat. In ihm er die ganze Hoffnung seines Lebens hatte. Und jetzt weg. Unsere Gesellschaft ist voll von diesen Menschen, die schreien und sagen: Ich habe keinen, der mir hilft. Und ich weiß nicht, wo ich einen finden kann. Wisst ihr, vor einigen Jahren hat unser Sohn eine Abschlussfeier gehabt, Realschule. Und wir wurden zu dieser Abschlussfeier eingeladen, schön festlich, die ganze Schule festlich gestimmt, junge Männer in schönen Hemden, manch einer eine Fliege, eine Krawatte, einen Anzug, putzen sich komplett raus, die Mädchen, wunderschön. Schöne Frisuren, wunderbare Ballkleider und gehen da raus. Es war einfach herrlich anzuschauen, diese jungen Leute, voller Energie, voller Kraft. Und dann ist mir ein Mädchen ganz, ganz ins Auge gefallen. Sie ist rausgestochen aus der ganzen Menge. Sie hatte wunderschöne Haare, sie hatte ein wunderschönes Kleid, so von den anderen nicht zu unterscheiden. Aber ihre Seele hat geschrien: Ich habe keinen, der mir hilft. Sie hatte ein ärmelloses Kleid. Ihre Arme waren von oben bis nach unten mit Ritzen versät. Beide, komplett von oben bis nach unten. Das hat in meinem Herzen so weh getan. Ihre Seele, 16, 17 Jahre alt, ihre Seele hat geschrien: Ich habe keinen, der mir hilft. Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, wohin mit meinem Leben. Ich möchte mir wehtun, ich möchte aufmerksam machen auf mich, damit die anderen sehen, dass ich keinen habe, der mir hilft. Ihr Lieben, solche Menschen haben wir überall in unserer Umgebung. Manch einer, vielleicht sehen wir das gar nicht. Der eine versteckt das vielleicht mit seiner schönen Aura nach außen, aber innen schreien sie, ich habe keinen, der mir hilft. Ihr Lieben, Jesus kam dort aus zwei Gründen. Aus zwei Gründen kam er an diesen Ort. Der erste Grund war, er wollte diesen Menschen zeigen, dass es doch einen gibt, der ihm helfen kann. Er wollte diesen Menschen heilen. Er wollte diesen Menschen zeigen, dass er gekommen ist, um Menschen Hoffnung zu geben. Aber ich denke, der zweite Grund war wichtiger für Jesus. Er hat seine Jünger mitgenommen. Er wollte seinen Jüngern etwas Wichtiges zeigen. Er wollte den Jüngern zeigen, dass die Menschheit niemanden die Hoffnung geben kann, zu helfen. Er wollte ihnen zeigen, dass es Menschen gibt, da wo die Welt feiert, es Menschen gibt, die ohne Hoffnung sind, die keinen haben, der ihnen helfen kann. Und er wollte ihnen zeigen, dass es nur einen einzigen gibt, der helfen kann. Und das er selbst. Er wollte seinen Jüngern zeigen, dass er der Einzige ist, der den Menschen helfen kann in ihrer Not, in ihrer Ohnmacht, in ihrer Hilflosigkeit. Und weil du heute hier bist, das ist der Verdienst oder das ist das, was Jesus dort seinen Jüngern gezeigt hat. Weil seine Jünger sind hinausgezogen, sind an Orte gegangen, wo Menschen ohne Hilfe sind. Und sie sind dahin gegangen und haben zu jedem Einzelnen gesagt, ich kenne einen, der dir helfen kann. Ich habe selbst jemanden, der mir geholfen hat. Und heute kannst du vielleicht auch sagen, ich habe einen, der mir geholfen hat, der mein Leben gesehen hat, der meine Hilflosigkeit gesehen hat, der mir gesagt hat, steh auf und nimm deine Matte. Steh auf und geh nach vorne. Blick nach vorne. Ich heile deine Seele. Für mich persönlich ist dieser Grund der wichtigste Grund, warum Jesus zu diesen Menschen gegangen ist. Denn das war sehr wichtig. Jesus hätte diesen Menschen auch einfach so heilen können. Aber für ihn war das wichtig, dass die Jünger das erleben. Dass die Jünger diese Not sehen. Und heute ist für Jesus wichtig, dass du diese Botschaft hörst. Jesus möchte dir heute sagen, es gibt keinen einzigen Menschen, der einem anderen helfen kann. Für die ganze Menschheit, egal was wir alles versuchen, wir können uns nicht helfen. Aber es gibt einen, der kann helfen. Und das ist Jesus. Und damit sendet Jesus uns aus. Jesus schickt uns, Menschen für Christus zu gewinnen. Und er ruft uns heute auf, dass wir unsere Augen öffnen, dass wir unseren Nachbarn vielleicht sehen und vielleicht mehr erkennen, in welcher Situation er ist. Und wenn er noch nicht Jesu Jünger ist, so braucht er Jesus, weil sonst kann ihm keiner helfen. Ein Mitfahrer in unserem Bus, im Zug, dass wir Menschen sehen, erkennen diese Not. Vielleicht Klassenkameraden von unseren Kindern, deren Eltern sich scheiden, denn sie sind durcheinander. Unsere Psychiatrien sind überfüllt, das wissen wir doch, ne? Und um einen Termin beim Psychiater zu bekommen, müssen wir ein Jahr warten. Könnt ihr euch vorstellen, auf der Autobahn, Unfall, Arm ab, Notruf angerufen und der Notruf sagt, du, ich komme in 2 Tagen. Funktioniert nicht, nein. Aber wenn die Seele kaputt ist, dann dürfen wir ein ganzes Jahr lang warten. Das ist in Ordnung. Ihr Lieben, es ist eine große Not in unserer Umgebung, in Deutschland und überall auf der Welt. Menschen brauchen Jesus. Und nicht genug, dass die Psychiatrien voll sind, Die Kinderpsychiatrien sind überfüllt. Es gibt keine Plätze. Kinder mit 8 Jahren wissen nicht, wohin mit ihrem Leben. Ist das nicht traurig? Früher gab es sowas nicht. Aber unsere Gesellschaft degradiert. Und Gott ruft uns, diesen Menschen zur Seite zu stehen, ihnen hinauszugehen und zu sagen, es gibt einen, ich kenne einen, der kann dir helfen. Und darum ist unser Herzensanliegen Gottes Wort für alle Völker. Denn nur das Wort Gottes kann Menschen verändern, kann Herzen verändern und kann Hoffnung geben. Weil hier drin hat Gott seinen Brief an die Menschheit geschrieben. Den Plan der Erlösung. Und wir möchten das hinaustragen in alle Völker. Wir möchten das nicht einfach nur in alle Länder hinaustragen, sondern in alle Völker. Denn in vielen Ländern leben Volksgruppen, die eine andere Sprache sprechen als das Landesvolk. So wie in Russland gibt es viele kleine Völker wie die Jakuten, Buryaten, Tuwiner und viele anderen, die sagen, wir sprechen eine andere Sprache. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen nicht den Gott der Russen. Die sollen mit ihrem Gott selbst allein zurechtkommen. Aber wenn sie das Wort Gottes in ihrer eigenen Sprache lesen, so verstehen sie, dass Gott auch zu ihnen spricht. Und darum ist unser Herzensanliegen Gottes Wort für alle Völker. Und wo wir unterwegs sind, begegnen wir Menschen, die brennend das Wort Gottes weiterteilen. Ich möchte euch die Geschichte von Angelina erzählen. Angelina ist 8, 9 oder 10 Jahre alt, das weiß ich jetzt nicht genau. Angelina ist mit ihrer Mutter aus Russland nach Moldawien umgezogen. Ihre Mutter ist gläubig und bringt ihre Tochter natürlich zum Sonntagsgottesdienst, Kindergottesdienst. Und dort haben dann die Leiter dieser Sonntagsschule den Kindern für die Ferien eine Aufgabe gegeben. Sie haben jedem eine Kinderbibel, ein Buch mit biblischen Geschichten geschenkt und haben gesagt, in den Ferien müsst ihr das ganze Buch durchgelesen haben. Es sind 101 Geschichten. 101 Geschichte. Und in Moldawien haben die Kinder 3 Monate Ferien. Also hat man gut Zeit, diese Geschichten zu lesen. Und dann wollen wir darüber mal reden. Angelina hat das Buch mitgenommen. Zu Hause hat sie angefangen, gleich am ersten Tag darin zu lesen. Und sie konnte nicht aufhören. Sie hat eine Geschichte gelesen, zweite Geschichte gelesen. So hat sie innerhalb von 2 Wochen das ganze Buch durchgelesen. Nicht nur einmal, sondern 2-mal. Und mehrere Geschichten hat sie mehrmals durchgelesen, weil sie waren so spannend und es wurden ihre Lieblingsgeschichten. Angelina hat gesagt, ey, das Buch, das ist so teuer für mich. Und sie hat überall, wenn die Familie unterwegs war, das Buch mitgenommen. Bei Geburtstagsfeiern oder sonst irgendwo, selbst draußen auf der Straße. Wenn sie spielen gegangen ist, hat sie das Buch mitgenommen. Und dort draußen kommt ihre Freundin auf sie zu und sagt, hier, du schleppst das Buch schon die ganze Zeit mit, was ist denn das? Sie sagt, weißt du, das ist mein Lieblingsbuch. Hier sind so tolle Geschichten, ich bin so begeistert von diesem Buch, soll ich dir ein paar vorlesen? Sagt sie, ja gut, klar, mach das. Und sie setzt sich hin und liest dir die Geschichten vor. Und die Freundin schaut und sagt, wow, also das sind ja tolle Geschichten. Und du hast das Buch schon 2-mal durchgelesen? Ja, ja, einige Geschichten schon mehrmals, ich kenne sie sogar auswendig schon. Wow, sagt sie, ich würde auch so gern dieses Buch haben, kannst du es mir schenken? Sagt Angelina, nein, das ist doch mein Buch, das habe ich geschenkt bekommen. Und dann habe ich ja gar keins. Und die Freundin sagt, du hast es doch schon 2-mal gelesen und du kennst die Geschichten schon auswendig. Angelina sagt, nee, das kann ich nicht machen. Angelina steht auf, dreht sich um, fängt schon an wegzugehen, aber ihr Herz fängt an zu klopfen. Auf einmal dreht sie sich um, geht zu ihrer Freundin, dann sagt sie, du hast recht. Ich kenne die Geschichten schon. Hier, ich möchte es dir schenken. Als die Geschwister in der Gemeinde das mitbekommen haben, haben sie Angelina getröstet und haben gesagt, Angelina, möchten dir ein neues Buch schenken. Voller Freude nimmt Angelina das Buch, wieder ihr Lieblingsbuch dabei Und schon wieder steht sie auf dem Spielplatz mit diesem Buch. Auf einmal kommt der kleine André an und sagt, du, was hast denn du da? Sie sagt, hier, das ist mein Lieblingsbuch. Da stehen tolle Geschichten über Josef, David, Jesus. Sagt er, habe ich noch nie gehört. Soll ich es dir mal vorlesen? Ja, klar, mach das. Und so liest Angelina wieder diese Geschichten dem kleinen André vor. Und der André ist begeistert und sagt, wow, so ein Buch habe ich noch nie gesehen. Und die Geschichten, die sind ja klasse. Oh, ich will auch so ein Buch haben. Wo hast denn das her? Und Angelina sagt, die Gemeinde hat es mir geschenkt. Aber weißt du was? Ich schenke es dir. Ich habe es schon mehrmals durchgelesen. Voller Freude nimmt André das Buch an. Und die Geschwister in der Gemeinde, als sie das gehört haben, haben sie ein drittes Buch rausgerückt und Angelina geschenkt. Angelina hat sich gefreut. Aber die Gemeinde, die Geschwister haben sich noch mehr gefreut. Die haben sich jetzt gefragt, wer wird als nächstes dieses Buch bekommen. Angelina ist eine Missionarin. Eine Missionarin, die unser Herz berührt hat. Und wenn wir solche Berichte hören, wie von Valeri, von Angelina und allen anderen, die freimütig das Wort Gottes in Ländern, wo es verboten ist, zu evangelisieren. Die Geschwister gehen da raus und tragen christliche Kalender, Bibeln an andere Menschen weiter. Da haben wir uns gefragt, Moment mal, wie ist denn das bei uns hier in Deutschland? Wie gehen wir damit um? Mit dem, was Jesus uns gegeben hat. Und da musste man feststellen, dass es bei uns etwas anders ist. Wir sind oft zögerlich, auf der Straße Menschen auf den Glauben anzusprechen. Menschen das erzählen, was wir mit Jesus erleben. Und dann haben wir noch ein bisschen mehr recherchiert, wie steht Deutschland allgemein zum Gotteswort? Und da haben wir festgestellt, dass 1,6% der Deutschen lesen täglich die Bibel. 1,6% lesen täglich die Bibel. Und wenn wir ein wenig mehr in die Gemeinden reinschauen, in die Familien, in die christlichen Familien, so stellen wir fest, dass das gemeinsame Bibellesen in den Familien verloren geht. Familien setzen sich nicht mehr so oft zusammen, um gemeinsam im Wort das Wort zu lesen, um darin zu forschen, darüber nachzudenken, gemeinsam zu beten. Oft ist es so, ja, jeder für sich selbst, ist klar, dass jeder seine stille Zeit macht, die Bibel liest, Bibelstudium macht, aber das gemeinsame Leben über das Wort Gottes, das ist nicht. Das geht immer mehr verloren. Und wir möchten die Gemeinden darauf aufmerksam machen. Wir möchten Gemeinden ermutigen, in der Gemeinde selbst, in den Familien, das zu fördern. Wir möchten unsere Geschwister ermutigen, gemeinsam das Wort Gottes zu lesen, darüber zu sprechen. Weil das ist die Kraft, die die Menschen verändert. Weil das ist die Kraft, die einen auf die Straße gehen lässt. Auch wenn du weißt, dass eine Todesstrafe darauf steht. Das ist etwas, was uns ermutigen sollte. Das Wort Gottes soll wieder in den Mittelpunkt gerückt werden, unserer Gesellschaft. Das Wort Gottes soll in den Mittelpunkt unserer Familien gerückt werden. Und dazu möchten wir die Gemeinden einladen. Und wir möchten den Gemeinden ein Werkzeug anbieten. Gottes Wort für Deutschland, biblische Geschichten. Das sind die biblischen Geschichten, die wir in alle Sprachen schon übersetzt haben, in die vielen Sprachen. Über 20 Sprachen sind es und wir haben es jetzt ins Deutsch übersetzt, weil in der letzten Zeit sehr große Anfrage kam, warum nicht in Deutsch? Und dann haben wir uns überlegt, tatsächlich, Gottes Wort für Deutschland, biblischen Geschichten, damit möchten wir anfangen, damit Familien wieder das Bibellesen in den Familien erlernen. Vielleicht sagt ihr, wir haben ein eigenes Werkzeug, wir können das selber benutzen, aber motiviert einander. Diese biblischen Geschichten gibt es dann ab nächstes Jahr, ab Januar werden sie verteilt. Es wird nirgendwo zu kaufen geben. Das ist etwas, was kostenlos weitergegeben werden sollte. Wir möchten das den Gemeinden schenken und es gibt sie auch, wird es als Audiodatei geben in der App, die man runterladen kann und dort in vielen Sprachen das, die Geschichten lesen und hören kann. Und wir möchten euch ermutigen, mit dabei zu sein, dafür zu beten, selber vorzulesen, Kinder zu sammeln beim Kindergeburtstag oder Enkel mit Enkeln zusammen zu lesen. Ihr dürft das gerne als Geschenk weitergeben. Ihr dürft euch gerne finanziell daran beteiligen. Ihr dürft gerne als Gemeinde mehrere Exemplare bestellen und hier ein Verteilzentrum werden und weitergeben. Aber etwas Wichtiges noch, ihr dürft gerne den anderen Menschen davon berichten, was Gott in eurem Leben durch das Wort Gottes macht. Wie Gott in eurem Leben wirkt. Dazu möchten wir als Bibelmission euch einladen. Ihr dürft gerne so einen Flyer mitnehmen und auf der Internetseite kann man schon mal diese Bücher vorbestellen. Ab 26. Januar werden sie verteilt. Wir möchten euch einladen, für die Familien in allen Ländern zu beten und für die Übersetzung dieses Buches in verschiedenen Sprachen. Ihr dürft so einen Gebetskalender mitnehmen und auch das zu unterstützen. Ihr Lieben, Jesus hat seinen Jüngern etwas Wichtiges weitergegeben. Er hat gesagt, ich allein kann den Menschen Hoffnung geben. Ich allein kann den Menschen aus seiner Notsituation heraushelfen. Da, wo Menschen schreien, ich habe keinen, der mir hilft. Jesus hat uns darauf aufmerksam gemacht. Und dazu möchten wir euch einladen. Ich möchte euch einladen, dass wir jetzt gemeinsam beten. Dass wir ganz besonders beten für Menschen in unserer Umgebung. Dass Gott ihnen zeigt, dass es nur Jesus Christus ist, der ihnen helfen kann. Lasst uns für uns beten. Für uns, die wir diesen Auftrag bekommen haben, geh und erzähl, es gibt einen, der dir helfen kann. Dass wir diesen Auftrag auch leben, bewusst leben. Wir müssen nicht unbedingt ins Ausland als Missionare gehen. Es reicht, wenn wir in unserer Umgebung den Menschen diese Hoffnung, dieses Licht schenken können. Und bitte betet für das Wort Gottes, dass es wieder in Deutschland in den Mittelpunkt der Familie gerückt wird, in den Mittelpunkt der Gesellschaft. Denn nur das Wort Gottes kann die Menschen verändern. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Wer den Wunsch zum Beten hat, bitteschön, ich schließe dann ab. Danke dir, Herr Jesus Christus, dass du deinen Jüngern etwas ganz Wichtiges gezeigt hast. Du hast ihnen gezeigt, dass da, wo Menschen keine Hoffnung mehr haben, es doch eine Hoffnung gibt, und zwar in dir. Dass du der Einzige bist, der helfen kann. Danke dir, Herr Jesus Christus, dass du uns das auch zeigst und dass du uns Augen öffnen möchtest, auch in unserer Umgebung zu sehen, zu schauen, zu suchen, diese Menschen, die um uns herum sind, Herr. Ich bitte dich, Herr, hilf du uns. Hilf du uns, nicht einfach so an diesen Menschen vorbeizugehen, sondern ihnen wirklich auf dich hinzuweisen, zu ihnen zu kommen und zu sagen, ich kenne einen, der dir helfen kann. Und das ist Jesus. Herr, ich bitte dich, segne uns und gebrauche uns. Gebrauche uns, um dein Reich zu bauen, damit mehr Menschen diese Hoffnung erleben können. Damit mehr Menschen ja, dich annehmen können, Herr. Ich bitte dich, segne, Herr. Ich danke dir für die Gemeinde hier in Riedlingen, dass du sie stärkst, dass du ihnen die Kraft und Freude gibst, ein Licht hier zu sein. Gebrauche du sie hier in der Umgebung, damit Menschen dich finden können, damit Menschen den finden können, der ihnen helfen kann. Amen.
Dann kommen wir jetzt zum Vater unser und erheben uns dazu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.